und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 17, noch 21 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, ich bin Hauptstadtkorrespondent und ich möchte Danke sagen. Danke an meinem Kollegen hier vom RND, der seit einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgt, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Andreas Niesmann.
Danke, Jan, Steven. Und wir haben eine Frau eingeladen, die eine Grenzgängerin ist zwischen Politik und Medien. Sie ist Journalistin, Buchautorin, Influencerin, Bloggerin. Sie hat für die Welt gearbeitet, die Morgenpost, den Spiegel, die Bild. Und sie leitet seit 2 Jahren den Newsroom des SPD-Parteivorstandes im Willy-Brandt-Haus. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Karline Mohr.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Und wir reden zu dritt über diese Themen. Alles für die Arme. Der Impfgipfel ordnet seine Prioritäten.
Aber schauen Sie mal, wir haben jetzt jeden 4. Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder 5. werden.
Dekadente oder Dissidenten. Die deutsche Schauspielelite macht auf nicht ganz dicht.
Bei all dem Theater, was wir gerade machen, brauchen wir die Theater gar nicht mehr. Deshalb sage ich, lass die Theater zu. Für immer.
Und Dichter und Querdenker, der Verfassungsschutz nimmt die Virusgegner ins Visier.
Immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz Null Toleranz.
Karline, wir haben dich ja eingeladen als Expertin auch für digitalen Wahlkampf. Und als solche bist du ja quasi unverhofft noch viel wichtiger geworden, als du es wahrscheinlich ohnehin schon für die SPD warst, wegen der Corona-Pandemie. Wie ist es denn so eigentlich im digitalen Wahlkampf gerade? Was kannst du uns berichten von der Front?
Also ich liebe tatsächlich alles. Also am Wahlkampf und auch am digitalen Wahlkampf. Das ist mein erster, den ich mache. Und es ist nicht langweilig. Also mit der SPD ist es sowieso grundsätzlich schon mal nicht langweilig.
Ja, das kann ich bestätigen. Aus langjähriger, leidvoller Erfahrung.
Aber lass uns mal auch, wir laden dich ja auch ein, weil du ein Insider bist. Lass uns auch mal auf diese Woche bei der SPD gucken, weil wir hatten letzte Woche Paul Ronsheimer da von der Bild-Zeitung und wir blickten gemeinsam auf dieses Duell.
Auch ein großer Olaf Scholz-Fan, ne?
Riesenfan.
Jedenfalls, wir blicken gemeinsam auf dieses Duell, die frisch aufgestellten Kanzlerkandidaten Laschet und Baerbock. Und er sagte also, wer diese Woche auch eine Scheißwoche hat, sind ja die Leute im Willy-Brandt-Haus, weil alle reden über dieses vermeintliche Duell Laschet-Baerbock und Olaf Scholz ist irgendwie die tragische Figur. Wie war es denn im Willy-Brandt-Haus?
Wie war eure Scheißwoche?
Ehrlich gesagt ist die Stimmung eher ein, okay, jetzt kann es losgehen. Ne? Jetzt sind die Karten verteilt, weil so alleine mit dem Kanzlerkandidaten da die ganze Zeit zu stehen und mit sich selbst Wahlkampf zu machen, ist ja auch ein bisschen sad. So. Und deswegen war jetzt erstmal so ein super, jetzt haben wir die Lage abgesteckt. Ne? Wir wissen jetzt, wer antritt und wer gegeneinander antritt. Und das ist, glaube ich, erstmal so die total gute Nachricht, was ihr vermutlich jetzt sowieso auch als nächstes fragen würdet, was natürlich frustrierend ist, dass die Umfragewerte so festgefahren sind. Und es wäre auch gelogen, dazu sagen, dass das nichts macht mit einem oder dass man, wenn man da drauf schaut, nicht denkt, oh,
also Leute, die Strategie, die wir euch unterstellt haben bisher, war ja immer, Merkel, es geht weg und die CDU zerlegt sich, der neu aufgestellte Kandidat ist uninteressant. Und das zahlt dann bei Scholz ein, derjenige, der für Kontinuität steht. Der erste Teil ist eingetreten. Also Merkel wird weg sein und die CDU zerlegt sich und Laschet ist sehr unpopulär. Der zweite Teil tritt offensichtlich nicht ein.
Will der überhaupt nicht? Ich bin ja nicht die Pressesprecherin des gesamten
Krankenhauses. Nee, das dürfte auch nicht hier sein.
Ich kann da nur aus meinem leichten Herzen sprechen. Mich macht das, also es ist ärgerlich. Ich fände es jetzt auch schöner, wenn der Balken nach oben ginge, aber es stresst mich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist halt, dass da jetzt im Moment diese Bewegung ist zu Annalena Baerbock hin, ne? Und dieser gewisse Hype, der da um sie ausbricht, fair enough. Ich habe mich als junge Frau auch, habe ich diesen Moment gefühlt, als sie sich da hingestellt hat und diese Rede gehalten hat. Aber es sind noch 5 Monate bis zur Wahl und am Ende wird es ja um die Frage gehen, wem trauen wir das zu, jetzt nach Corona dieses Land zu leiten? Und ist es dann Annalena Baerbock, ist es Armin Laschet oder ist es Olaf Scholz? Wir haben wir haben ein Programm, wir haben einen Kanzlerkandidaten, wir sind auf dem Platz. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, dass wir das nicht aufholen in den nächsten Monaten.
Ich glaube, es gibt schon eine Gefahr inzwischen, die sich auch irgendwie deutlicher rauskristallisiert, und zwar, dass Scholz wirklich in diesem Duell, was man jetzt in der letzten Woche Laschet-Baerbock hatte, an den Rand geschoben wird. Also er war als erster auf dem Platz, alle haben irgendwie gesagt, okay, SPD hat das jetzt irgendwie geregelt so. Ging sogar, naja, ganz leicht, leichte Tendenz auch mal nach oben in den Umfragen. Und jetzt haben wir aber krass so dieses Er oder Sie, und zwar eher im Sinne von Laschet oder Sie Baerbock. Und ich glaube, dass es für Scholz jetzt entscheidende Wochen sind. Also ja, es ist noch lange bis zur Wahl, aber es gibt, glaube ich, eine gewisse Gefahr, wenn er noch ein wenig verliert, und dass man dann am Ende ihn nicht mehr ernst nimmt als Kanzlerkandidaten. Und ich glaube, er muss jetzt wirklich Gas geben.
Aber wenn er für Kontinuität steht, ist doch perfekt. Der Vizekanzler ist immer noch drin unter der Kanzlerin Baerbock.
Es gibt ja erstmal so einen Reiz des Neuen und den Zauber des Aufbruchs und so weiter. Und das ist sowohl bei Laschet als auch bei Baerbock so. Deswegen, glaube ich, liegt da gerade so ein Fokus drauf, weil die jetzt einfach feststehen. Aber Olaf ist halt die Bank, die sagt, gut, ihr beruhigt euch jetzt alle mal wieder und dann schauen wir genauer hin. Und ich bin aber immer noch hier. Und das mit dem Gas geben, das stimmt natürlich auch. Ich glaube, da wird der Bundesparteitag, der muss da nochmal echt so ein Momentum sein, wo auch klar wird, wofür die SPD steht, was wir vorhaben, wie dieses Land aussehen soll unter einer SPD-Regierung. Das glaube ich auch, ja. An diesem Bundesparteitag, da muss echt nochmal ein Hamster mehr ins Laufrad.
Und das ist ein gutes Stichwort für die Rubrik
Hamstern und Husten.
Hamstern und Husten.
Die offene Rechnung.
Und die offene Rechnung, das passt gut, weil die offene Rechnung, die die Bundesregierung, zu der die SPD ja auch noch gehört, uns versprochen hatte, wir kriegen ein Impfangebot bis Ende des Sommers, und am Montag war Impfgipfel. Und wir gucken, wie die Erfüllung dieser Rechnung so steht, der Zwischenstand. Und tatsächlich sieht es gar nicht so schlecht aus. Es gab diese Woche einen neuen Rekord. Mehr als 1 Million Impfungen am Tag. Gefühl ist auch so ein bisschen, die Stimmung hält sich auf. Das Justizministerium macht sich dran, sich zu überlegen, wie Geimpfte wieder mehr von ihren Grundrechten bekommen. Ein digitaler Impfpass ist in der Mache. Wird jetzt alles gut oder...
Ich bin noch nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Ich habe einen lustigen Tweet von Micky Beisenherz heute gelesen, der schrieb, gefühlt waren es jetzt 6 Tage zwischen niemand in Deutschland wird geimpft und warum sind eigentlich alle geimpft außer ich? Und das ist irgendwie so ein bisschen die Lage, in der wir gerade sind. Also man merkt jetzt, die Leute, die sich kümmern, die sich Mühe geben, die Netzwerke haben, kommen an so einen Impftermin jetzt ran. Man merkt im Umfeld, hört man immer häufiger, ich bin geimpft oder fallen einen Tag aus, wie auch immer. Gleichzeitig gibt es aber auch wirklich viele, die jetzt dringend warten und die den Termin nicht kriegen. Brandenburg zum Beispiel vergibt immer noch keine Erstimpftermine oder mal wieder keine, so rum. Also insofern, ich glaube, da steckt, ja, es steckt eine gewisse Erleichterung drin, aber es steckt auch ein gewisses Frustpotenzial drin. Also Politik muss da aufpassen. Kalin, erzähl doch mal, du hast dich impfen lassen vorgestern, ne?
Vorgestern, ja.
Oh, das war schön. Sie strahlt.
Das wirklich, das war, also ich habe das auch total unterschätzt, weil das geht wahrscheinlich vielen von uns so, dass wir als, mit Blick Richtung Steven, relativ junge Menschen uns gar nicht als so wahnsinnig gefährdet sehen, sondern an unsere Eltern denken, an unsere Großeltern denken. Und da waren wir schon, also diese Erleichterung, wenn Mama oder Opa den Impftermin bekommen hat, das war ja riesig. Und dieses sich selbst zurücknehmen und zu sagen, ja komm, Hauptsache die Family ist durch. Und das war auch die ganze Zeit so mein Gefühl. Und als ich dann diese Impfeinladung bekommen habe und dann auch da war, was da plötzlich, wie sich das angefühlt hat, was für eine Last da dann doch von mir gekippt ist, das habe ich völlig unterschätzt. Es war richtig, richtig gut. Ich wünsche jedem von Herzen, was es gerade gesagt, dass es schneller geht, dass die Impfeinladungen kommen. Ich habe halt eine Einladung bekommen für Prio-Gruppe 2 und hatte einen Termin für Ende Mai. Und dann gab es aber die Info, es sind gerade aktuell Termine frei in Tegel und hier in der Eissporthalle in Moabit. Und dann habe ich halt die Hotline angerufen und haben die gesagt, ja klar, wir haben nächste Woche nur was frei.
Toll. Berlin scheint ganz gut zu improvisieren jetzt im Moment, im Gegensatz zu den Ländern, die sich zu strikt da noch an die noch bestehenden Prioritätenvorgaben. Wann wäre Priorisierung aufgehört? Im Juni, ne? Auch im Beschluss des Impfgipfels.
Genau, also das ist jetzt zumindest, ich glaube, es ist nicht näher definiert. Also im Juni soll die Priorisierung ganz wegfallen, aber das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, dass der Impfstoff bis dahin so geliefert wird.
Man kann das natürlich auch jetzt viel kritisch sehen, die Hausärzte, es wird nicht kontrolliert, wem geben die das, bevorzugen die irgendwen, jemanden, den sie gut kennen und mögen und sowas. Aber wir neigen so ein bisschen dazu zu sagen, rein in die Arme, oder?
Ich bin da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich neige schon auch zu rein in die Arme. Ich fand diese Debatte absurd, als man damals darüber geredet hat, Strafen für Impfvordrängler zu verhängen und da neue Unsicherheiten dadurch natürlich zwangsläufig zu schaffen. Gleichwohl habe ich schon den Eindruck, ich will niemandem, keinem Mediziner zu nahe treten, aber sagen wir mal so, die gefühlte Evidenz ist schon die, dass Menschen, die irgendwie Ärzte in ihrem Bekanntenkreis, Familienkreis, wie auch immer haben, sich da jetzt irgendwie ein bisschen leichter tun. Das haben wir mit Olaf Scholz tatsächlich auch besprochen, zufällig, jetzt muss man sagen, ja. Der das ja auch adressiert hat und gesagt hat, da müssen wir aufpassen und zum Beispiel ins Spiel gebracht hat, dass man mit mobilen Impfteams in Großwohnanlagen und so geht, wo Leute tendenziell eh schon eine schlechtere Versorgung haben.
Da wird total deutlich, finde ich, dass das Impfen eben auch eine soziale Frage ist auf eine Art. Und das, was wir uns klar machen müssen, auch dieses, was man oft bei Twitter liest, im deutschen Twitter ist ja, dann geh halt zum Hausarzt oder zur Hausärztin und lass dich impfen. Was uns klar sein muss, das hat Theresa Bücker, die Autorin, neulich nochmal sehr klar geschrieben, Wissen ist ein Privileg, Informationen sind ein Privileg, überhaupt zu wissen, woher bekomme ich Informationen, was muss ich googeln, wonach muss ich suchen, wo finde ich eine Liste mit Ärztinnen und Ärzten, ist schon ein Privileg, sich da auszukennen. Das, was du sagst, damit geht es dann ja weiter, ne? Also die Suche nach Hausärztinnen, Hausärzten, die dich mit auf die Liste nehmen, als jetzt Astra freigegeben wurde in Berlin für Hausarztpraxen, da ging das los, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass jeder sagte, kennt ihr jemanden, kennt ihr noch eine Hausärztin, einen Hausarzt? Und wenn du, das ist gruselig, das ist einfach richtig gruselig, dass es dann eine Bevorzugung gibt von bestimmten, vermutlich eher akademisch geprägteren Blasen, die diese Zugänge haben. Die sagen, ja Mensch, nee, mein Schwager und mein Bruder hat auch und der kennt jemanden und so weiter. Und
das studiert, ist unangenehm. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch die Gefahr bei dieser Debatte über diese Privilegien für Geimpfte, in Anführungsstrichen. Also wir haben bis jetzt immer dazu eher geneigt, jetzt bei unseren Debatten zu sagen, ja, man kann die Grundrechte jemandem nicht verwehren, wenn er nicht mehr ansteckend ist. Was soll das? Aber wenn das tatsächlich so ist, dass es jetzt da wirklich Ungerechtigkeitsfragen gibt, da spricht natürlich dann doch einiges dafür, dass man das doch ein bisschen sensibel anfassen muss, die Frage. Es hat ja auch jemand aus der Bundesregierung gesagt, es kann nicht sein, dass jetzt Restaurants quasi nur noch Geimpfte reinlassen und wer noch keinen Termin hat.
Ja, ich glaube, also ja, dass man das ganze Thema sensibel anschaut und so weiter, aber ins Restaurant zu gehen ist jetzt auch erstmal kein Grundrecht, glaube ich. Es geht ja darum, Geimpften oder Genesenen gewisse Grundrechte zurückzugeben und das würde ich jetzt immer aus rein virologischer Sicht betrachten. Also jemand, der geimpft ist und spazieren geht, ist vermutlich keine Gefahr mehr für irgendjemanden. Es gibt keine rechtliche Grundlage mehr dafür, das zu verbieten. Und ich glaube, das ist die Diskussion und dieses.
In die Richtung geht's, aber ja, auch
es da. Es gab viele Pressekommentare, die gesagt haben, jetzt waren die ganze Zeit die Jungen solidarisch, damit die Alten sich nicht anstecken. Jetzt sind die Alten geimpft, jetzt sollen die auch mal solidarisch sein und wir machen noch ein bisschen Lockdown.
Ja, aber die Frage ist ja auch, was macht mein Leben jetzt besser, wenn meine Oma nicht ins Restaurant essen gehen darf? Ich habe doch, also es bringt mir ja gar nichts.
Das sehe ich auch so, aber es gibt schon ein Problem bei der Grundrechtsfrage bei Ausgangssperre. Und da geht der Trend die Tendenz jetzt, die Bundesregierung hat den Vorschlag noch nicht gemacht, aber was man so hört, und dann wird es ja in die Richtung gehen, dass man dann sagt, wer geimpft ist, für den gilt auch die Ausgangssperre nicht mehr, weil virologisch, du hast es gesagt, geht dann keine Gefahr mehr von ihm aus. Fair enough, ja, okay. Aber in dem Moment, wo man dann sagt, es ist irgendwie ein Privileg, an diesen Impfstoff ranzukommen und es kommen halt nicht alle ran oder so, dann wird es schon grenzwertig. Und wenn man dann nochmal einmal sich kurz zurück überlegt, welche Gruppen ohnehin schon immer gelitten haben im Lockdown. Also in der Großstadtwohnung im sozialen Brennpunkt ist es halt schlechter auszuhalten als im netten Vorort. So. Wenn dann jetzt in dem Vorort die Leute auch noch schneller geimpft werden und dann also von wirklich echten Grundrechtseinschränkungen eher befreit werden, schlummert schon auch ein gewisser sozialer Sprengstoff. Also ich finde es nicht so ganz ohne. Ich glaube, die nächsten 8 Wochen werden da schon auch relevant. Es kann natürlich sein, dass sich das dann relativ schnell in Luft auflöst. Ich hoffe das so ein bisschen, ehrlicherweise. Weil wenn nicht, glaube ich, könnte es auch wirklich noch richtig Ärger geben.
Das steckt, glaube ich, auch dahinter, dass beim Impfgipfel beschlossen wird, am 28. Mai wird darüber entschieden, vorher nicht. In der Hoffnung, dass bis dahin dann schon so viele durchgeimpft sind und dass vielleicht die Notbremse schon ein bisschen geholfen hat, dass es nicht mehr nötig ist.
Aber wisst ihr, was ich total gut finde? Und das ist anekdotische Evidenz, aber vielleicht habt ihr das auch erlebt. Zu Anfang des Jahres war die häufigste Frage in meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis: Und würdest du dich impfen lassen? Lässt du dich impfen? Also, das war diese Debatte. Ich habe diese Frage, keine Ahnung, seit Wochen, seit Monaten nicht mehr gehört, sondern die Frage ist jetzt: Hast du schon eine Einladung? Hast du schon einen Termin? Stehst du irgendwo auf der Liste? Und das finde ich was Schönes an diesem. Ich weiß gar nicht, ob Impfneid das richtige Wort ist, aber dass da eine Begehrlichkeit entstanden ist, auch natürlich, ne, marktphilosophisch betrachtet, durch eine gewisse Knappheit.
Das haben Sie hinbekommen, ja. Die Begehrlichkeit ist groß.
Und da sind wir bei der nächsten Rubrik, nämlich dem
Duell der Woche.
Wir haben sie quasi jetzt hintenrum angesprochen, die Impfgegner, die Querdenker, die Corona-Skeptiker, die sagen, steckt hinter dem Impfstoff nicht eigentlich ein ganz finsterer Plan der Regierung, die Pharmaindustrie Geld in den Rachen zu stopfen. Das finde ich noch eine der nachvollziehbarsten Protestnoten von den Dingen. Das Neue ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat gesagt, da gibt es extremistische Teile in dieser Querdenkerbewegung und die beobachten wir. Ist das der nächste Schritt nach der AfD, den Verfassungsschutz jetzt hier als politische Waffe einzusetzen?
Kalina!
Ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber beide Herren zeigen mit der Hand.
Das musst du wissen.
Ja.
Sag doch mal.
Ich find's gut, dass der Verfassungsschutz jetzt einfach endlich eine linksorientierte Antifaschistenvereinigung geworden ist. Ist ja Quatsch. Es gibt ja wirklich sehr, sehr gute Gründe, warum der Verfassungsschutz das macht. Das Gefährliche an den Querdenkern und Querdenkerinnen ist ja, dass sich da die verschiedensten Leute plötzlich gesammelt haben. Demokratiefeinde, Reichsbürgerinnen und Bürger und Verschwörungserzählerinnen.
So. Aber eben auch die schwäbischen Impfhippies, die schon immer dagegen waren, die auch Masernpartys feiern wollen. Und im Prenzlauer Berg ist das ja auch eine Hochburg hier um die Ecke da, oder? Da gibt es die große Skepsis gegen die Pharmaindustrie.
So, und diese Vernetzung von auch so vielen verschiedenen radikalen Milieus ist, glaube ich, das Gefährliche. Und ja, und dann gibt es da auch nochmal einen großen Bereich der Mitläuferinnen und Mitläufer. Also in dem Moment, in dem in einer Telegram-Gruppe, wenn die Corona-Notbremse entschieden wird oder besprochen wird, Menschen dort hineinschreiben und Listen teilen mit Abgeordneten, die dafür gestimmt haben und da Morddrohungen und Aufrufe und Adressen liegen und so weiter, dann natürlich ist es ein Fall für den Verfassungsschutz.
Es gab ja was halt nicht Impfzentren und Testzentren schon, ne?
Ja, aber also, ja, man muss ein bisschen aufpassen. Nicht jeder, der mal bei so einer Demo losgelaufen ist, sollte vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist ja das, was du gerade sagtest. Ne? Da sind auch viele Menschen, die nicht einverstanden sind mit bestimmten Maßnahmen. Und das sei ihnen ja auch gegönnt. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. Das dürfen sie blöd finden und da dürfen sie auch demonstrieren. Aber wie gesagt, diese Vernetzung innerhalb dieser Bewegungen von wahnsinnig radikalen Strömungen, das mal im Blick zu behalten, halte ich für eine ausgesprochen brillante Idee.
Ich selber habe so ein bisschen gezuckt und Steven, du hast es ja so ein bisschen ironisch gerade auch anmoderiert, als es wurde ja eine neue Kategorie eingeführt und zwar, ich muss es mir aufschreiben, weil ich es mir nicht merken kann, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und da zuckt man schon mal einmal kurz zusammen und denkt so, oh, okay, jetzt erfinden sie eine neue Kategorie. Über die Hürde musste ich einmal kurz gehen, so gedanklich, bin ich dann aber drüber gekommen, weil ich dann so gedacht habe, eigentlich macht das, also weil es ist ja einfach so, genau wie du sagst, hier wird an der Substanz des Staates irgendwie die Axt angelegt, es wird quasi alles in Frage gestellt, wofür dieses freiheitlich-demokratische Land steht, und der Verfassungsschutz merkt dann an der Stelle, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass dieses klassische Links-Rechts-Schema, also linke Gewalt, rechte Gewalt, dass das an der Stelle irgendwie nicht funktioniert, sondern dass es so übergreifend ist. Und das ist ja was, was wir eigentlich in Wahrheit ja auch in ganz vielen anderen Bereichen der politischen Debatte schon seit Jahren merken, ne? Dass ja. diese klassischen Links-Rechts-Konfliktlinien
ja eigentlich... Und dieses Sammeln...
Querdenker, kommt das nicht sogar von dieser Querfrontgedanken, dass sich Linke und Rechte zusammentun gegen den Staat?
Ja. Genau, denen ist ja im Zweifel, geht es denen ja nicht um eine Maskenpflicht oder um eine Ausgangssperre, sondern denen geht es ja um den Systemsturz. Und das System ist die Demokratie. Und das ist verfassungsfeindlich.
Ja. Punkt.
Aufreger der Woche.
So, jetzt haben wir uns warm gelaufen für das Thema, von dem ich am Freitag noch dachte, das versendet sich schnell, aber es hat uns doch die ganze Woche alle aufgeregt, einige der größten Schauspieler, sagen wir, der Welt oder Deutschlands, jedenfalls wirklich große Namen, haben kleine Clips gemacht, in denen sie ironisch, hat jeder mitbekommen, über die Lockdown-Maßnahmen, über die Angst vor Corona und sowas Späße machen. Also daher der Name, alles dicht machen. Und die erste Reaktion, glaube ich, damit wir das nicht noch alles nochmal jetzt nacherzählen müssen, war ein riesiger Shitstorm von den Leuten, die das für gefährliche Übervereinfachung gehalten haben. Die zweiten Reaktionen waren differenzierter. Also Tagesthemen-Kommentar zum Beispiel war, lass die doch mal, es muss möglich sein, ohne die gleich in die rechte Ecke zu stellen. Allerdings der Applaus, den die bekommen haben, kam aus einer und nicht aus der rechten Ecke. Karline, war das eine Arschloch-Aktion von den überprivilegierten, überbezahlten Tatort-Darstellern oder haben die irgendwem auch irgendwie aus der Seele gesprochen?
Alles. alles daran ist nicht ganz richtig und alles daran ist auch nicht ganz falsch. Ich glaube, jetzt auch im Verlauf der Diskussion und wie sich die Protagonistinnen dieser Aktion auch äußern und rechtfertigen oder ihre Videos runternehmen, zeigt ja, das war vielleicht einfach an vielen Stellen nicht ganz zu Ende gedacht. Viele von denen haben sich zum ersten Mal politisch, öffentlich geäußert oder so klar Stellung bezogen. Nicht alle, ne? Es gibt viele, die immer schon politisch auch viele sinnvolle Dinge beigetragen haben in den Diskurs. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen, na, das hättet ihr doch alles von vornherein wissen müssen, geht halt auch davon aus, dass man sich auskennt mit diesen Dynamiken. Es ist relativ voraussetzungsvoll. Und es ist natürlich leicht, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, oh Leute, das hättet ihr doch kommen sehen müssen. Also ja, hätten sie, wenn sie es selber nicht sehen, weil das vielleicht das erste Mal war, dass sie an so einer Aktion teilnehmen, dann kommt es halt darauf, wer berät sie denn? Und wenn da eine Kommunikationsagentur hintersteckt, was ja der Fall ist, und das nicht klar kommuniziert wurde, was passieren wird, dann ist das schon ziemlich vorsätzlich. Und da kann man auf jeden Fall Naivität den Leuten vorwerfen, dass sie sich darauf eingelassen haben. Das, was die unterschätzt haben, komplett unterschätzt haben, ist, wie groß, wie massiv der Applaus aus der rechten Ecke sein würde. Von Maaßen über Alice Weidel, über Tichy standen ja alle parat und haben gesagt, super Aktion. Das haben sie unterschätzt, wie groß dieser Applaus aus der falschen Ecke sein würde. Und sie haben gleichzeitig unterschätzt, wie breit die Kritik an der Aktion sein würde. Also ich sehe diesen Agenturdude wirklich vor mir, wie der sagt, ja, da gibt's dann Gegenwind, ne? Und dann hier Vogue, Twitter regt sich dann auf, aber da müssen wir gegenhalten, also da müssen wir durch, ne? Das ist eine gute Aktion. So.
Ich glaube, zwei, drei haben ja wirklich innerhalb von ein, zwei Tagen, Ulrike Volkerts zum Beispiel, die Sachen zurückgezogen.
Heike Mackert hat 3 Stunden gebraucht.
Was haben die sich gedacht, aber du hast gerade gesagt, da steckt eine Agentur dahinter, das habe ich dann doch noch nicht so im Detail gelesen, wenn du das noch erzählen
kannst. Ja, wenn man sich das Impressum anschaut, dann sieht man, dass dort als Verantwortlicher gezeichnet ist ein junger Mann, der schon im vergangenen Jahr dadurch auffiel, dass er Corona geleugnet hat, dass er auf Demonstrationen teilgenommen hat und so weiter. Ich weiß nicht, wie da jetzt genau der Ablauf war, wie transparent das auch in den Vorgesprächen war, aber das war ja sehr professionell und kampagnenhaft gemacht. Was sie, glaube ich, auch unterschätzt haben, war, also Form Form, Inhalt und Ziel der Aktion war halt keine klare Linie. Ne? Man versteht manchmal nicht so ganz genau, was wollt ihr denn eigentlich? Und dadurch haben sie in dem Moment, in dem man sich dann unter dieses Dach bewegt, ne, also bei dieser Aktion mitmacht, wird es halt so schwammig. Selbst wenn einzelne Videos das sehr gut gemacht haben. Also es gab ja eine Schauspielerin, die sagt, also ich klatsche für Pflegekräfte. Komisch, dass sie immer noch kein Geld bekommen. Mhm. Da ist ja klar, was sie wollen. Jetzt so bei einem Jan Josef, was willst du denn jetzt eigentlich?
Na gut, er hat sich danach erklärt, also zum einen in Tweets, die fand ich sogar nachvollziehbar, dass er sagt, es wird immer nur über, jetzt muss ein Lockdown her, sonst gehen die infizierten Zahlen zu hoch geredet und zu wenig über Schäden für Kinder und so. Das ist ja so ein bisschen Geschmackssache, was ist zu viel und was ist zu wenig. Die Behauptung, die aus dem Video rauskommt, es wird gar nicht drüber geredet, die ist natürlich nicht belegbar und er hat das im Zeitinterview auch erklärt, wie er dazu kam. Er hat ungefähr um die Weihnachtszeit rum, sagt er in dem Interview, aufgehört, Zeitungen und Fernsehen zu Corona zu lesen, weil ihm das alles zu viel war.
Und dann kriegt man natürlich nicht mehr so viel mit von kritischer Berichterstattung.
Dann kann man danach, das ist alles Quatsch. Es stimmt natürlich, bis dahin war das tatsächlich diese Alarmstimmung der Tenor. Also da gab es wirklich Bild und so, die dagegen gehalten haben, aber es war eher eine einhellige Meinung, das stimmt schon. Und das ganze Abwiegen für und wieder, welche Schäden, zu viel, so, das war ja wirklich eher dann zweite Welle Thema.
Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich fühle mich hier von den Medien nicht vollumfänglich informiert.
Das Wort manipuliert kommt ja vor. Und haben Sie sich gut informiert gefühlt oder manipuliert? Oder manipuliert.
Jedenfalls, was dadurch passiert ist, ne? So viele unterschiedliche Videos mit völlig unterschiedlichen Schlagrichtungen. Das hat dazu geführt, dass sie ungefähr jede mögliche erreichbare Gruppe in diesem Land vor den Kopf gestoßen haben.
Das stimmt.
Also sie haben Menschen, die in systemrelevanten Berufen vor den Kopf gestoßen. Sie haben erkrankte Menschen, ne, mit dieses Tütenvideo, das sich natürlich auf eine Art lustig macht über Menschen mit Corona-Infektion, die an Beatmungsgeräten hängen. Sie haben
das sollte, glaube ich, eine Panikattacke darstellen, aber es war halt missverständlich.
So, ja. Sie haben vor den Kopf gestoßen Menschen aus dem Kulturbereich, die wirklich keine Kohle haben und nicht irgendwie in ihrer 2 Millionen Villa im Grunewald sitzen, wie man in diesen Videos ja auch zum Teil sitzt, die sagen, are you fucking kidding me? Sie haben Menschen und dann auch eine Ebene, über die wir bei dieser Geschichte noch ein bisschen wenig geredet haben, aber das, was auch passiert ist, diese Leute sind Vorbilder für ganz viele Menschen. Es gibt ja in der Kommunikationswissenschaft den Begriff des Opinion Leaders. Also Menschen vertrauen und glauben Leuten, die sie aus dem Fernsehen kennen, weil sie SchauspielerInnen sind oder ModeratorInnen und so weiter. Und jetzt stellt euch mal vor, diese ganzen Leute, wie vielleicht ihr beide, wie ich vielleicht, die seit einem Jahr mit Menschen Diskussionen führen darüber, ob es schlau ist, eine Maske zu tragen, ob es schlau ist, Abstand zu halten, ob es schlau ist, eine illegale Party zu machen oder nicht, ob es schlau ist, sich impfen zu lassen. Und ich nehme uns jetzt einfach alle mal auf eine Seite und sage, ja, wir sind diejenigen, die versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch eine ganz gute Idee ist. Und dass die dann so einen Tatort-Schauspieler oder eine Schauspielerin jetzt sehen und sagen, ja gut, aber der Jan Josef sagt doch auch, ist alles übertrieben. Die machen die Arbeit von einem Jahr kaputt. Argumentieren und Kampf kaputt. Und
das aber ist so ehrlich gesagt, bestätigst du damit nicht seinen Vorwurf? Nämlich, dass wir so schöne Propaganda gemacht haben für die gute Sache. Das ist ja sein Vorwurf. Er sagt,
also,
die Berichterstattung ist danach ausgerichtet, dass sich alle Corona-konform verhalten. Das ist ja sein Vorwurf.
Also Wenn ich meinem 84-jährigen Vater erkläre, er sollte beim Einkaufen eine Maske tragen. Wenn du sagst, das ist Corona-konforme Propaganda, okay,
ja, aber
your point. Aber ich würde sagen,
ich mache mir das nicht zu eigen, aber sein Vorwurf ist ja, ihr zeigt doch die vollen Intensivstationen deshalb, damit alle Angst kriegen und zu Hause bleiben und nicht dagegen protestieren, dass es jetzt irgendwie auch noch Ausgangssperren kommen.
Ja, und das ist es ja so, das macht es ja so bescheuert, ja, weil Ursache und Wirkung. Also niemand macht ja irgendwie Corona-Angst oder also kein Medium stellt sich ja hin und verbreitet Angst vor Corona, um Angst zu verbreiten, ja, sondern man berichtet ja,
damit
halt
man sich an die Maßnahmen hält.
Nein, das ist ja auch das ist ja nicht wahr. Man berichtet über volle Intensivstationen, weil sie voll sind. Und man berichtet darüber, dass man eine Maske aufsetzen muss, weil man sonst Corona kriegen kann.
Aber wir haben es nichts vorzuwerfen. Bei unserem Podcast gab es eine Folge darüber, wie die Kultur leidet. und ob es genug kritische Stimmen gibt, die zu Wort kommen. Aber der Eindruck mag sein bei ihm, das kam zu wenig vor. Vielleicht wollte er das äußern.
Das ist, aber den Punkt hat er ja nicht gemacht. Den Punkt hat diese Aktion ja nicht gemacht. Zu sagen, wir fühlen uns nicht gehört, wir finden, die Kulturbranche wird ungerecht behandelt, wir fordern oder wir wünschen uns oder wir wollen das und das. Ja, bitte. Mit dieser Kraft, mit dieser Wut, die sie haben, hätten sie so viel machen können. Aber eben durch diese völlige Indifferenz der einzelnen Beiträge, bei denen man zum Teil nicht genau weiß, am Ende, okay, was war jetzt der Punkt? Über wen machst du dich eigentlich lustig? Ist es noch Ironie oder ist es Sarkasmus? Und das meine ich. Dadurch haben sie es wirklich geschafft, wirklich durch die Bank weg, ungefähr alle einfach vor den Kopf zu stoßen. Das hat diese Wut auch ausgelöst. Und das haben die unterschätzt. Das kam einfach aus einem Kanon zurück.
Was wir auch merken an der Stelle wieder ist, Ironie im Netz funktioniert nicht.
Ja, oder funktioniert nur geschrieben in Leitartikeln. Das lernt man schon auf der
Journalistenschule.
Jetzt gucken wir in die Rubrik Funktioniert, Demoskopie und Ironie.
Koalitionsrechner.
Also, Demoskopie und Ironie. Können Sie sich eigentlich vorstellen, SPD zu wählen? Natürlich. Okay, der Haken kommt bei SPD.
Entschuldigung, war das eine Frage?
Nee, Andreas hat die Zahlen.
Das war eine Anmoderation, Andreas hat die Zahlen. Wenn Blicke töten könnten, bräuchte ich jetzt einen neuen Co-Host. Also, wir gucken einmal kurz in die Umfragezahlen der Woche und da sehen wir tatsächlich ein bisschen mehr Bewegung und zwar die Grünen legen zu. Wir stürzen uns jetzt nochmal auf Forsa-Zahlen, da sehen wir die Grünen jetzt bei 28%, die Union verliert wieder auf 22% und Überraschung und wird unsere heutige Gästin nicht freuen. Die SPD verliert auch auf 13%. Ist schon interessant, wenn man sich es irgendwie anguckt. Ne? Die Union zerlegt sich und die SPD profitiert einfach null davon. 0,0. Im Gegenteil, es schadet ihr. Habt ihr eine Erklärung dafür, Caroline?
Ich bin ja keine Wahlforscherin. Ich bin Wahlkämpferin. Das heißt, ich schaue mir die Zahlen an und bin natürlich nicht begeistert, aber denke mir, entschieden wird immer noch am Wahltag und bis dahin gibt es noch eine ganz schöne Strecke. Und wer hier wirklich den besten Kandidaten oder die beste Kandidatin hat, das entscheiden wir nicht heute, nicht dieses Wochenende. Was ich mir mal habe erklären lassen von unserem Chefstrategen Alexander Petring, und mir war das nicht klar, ihr wisst es natürlich, dass wenn man Menschen anruft und fragt, nächstes Wochenende, nächsten Sonntag ist Wahl, wen würden sie wählen, dass Menschen überhaupt nicht auf diese Frage antworten, weil sich normale Menschen einfach nicht jeden Tag darüber Gedanken machen, wen sie wählen würden, sondern sie antworten eigentlich auf die Frage, von wem habe ich eigentlich zuletzt irgendwie was Gutes gehört? Und klar, bei Annalena Baerbock irgendwie, da passiert was. Oder war ja auch lange Angela Merkel. Und das könnte vielleicht, ich weiß es nicht, so ein Effekt sein. Aber in dem Moment, in dem Leute wirklich entscheiden müssen, wem traue ich das denn jetzt zu? Vielleicht sind wir im September da, dass wir nicht mehr jeden Tag gegen Corona-Tote kämpfen, sondern uns fragen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Krise raus? Und wem trauen wir das zu? Wer macht das? Das ist das, wie ich auf diese Umfragen schaue. Und da ist mein Wahlkampfwille ganz ungebrochen.
Aber dass die Grünen wirklich in Umfragen also deutlich stärkste Kraft sind, das ist auch ein historischer. Also Höhenfluge kennen wir, da hat der Spiegel auch schon mal ein Cover gemacht, die neue Volkspartei und so. Dann haben wir alle herzlich gelacht und dann waren sie wieder bei 8%. Aber jetzt bei 28 mit so einem Abstand vor.
Aber wisst ihr, was in 5 Monaten noch alles passieren kann? Wisst ihr, wie viele Züge da schon entgleist sind in so einer Zeit? Also Martin Schulz war bei wie viel Prozent in der Höchstphase? Und das war auch 5 Monate vor der Wahl. Da dachten wir alle, Martin Schulz wird Kanzler.
Aber sagen wir mal, es käme so und die wären so stark, stärkste Kraft. Wer ist denn bereit, da als Juniorpartner dann überhaupt mitzumachen und Annalena Baerbock zum Kanzler zu wählen? Also die Union wird sich nicht so demütigen lassen, wenn sie denn so schlecht abschneiden sollte.
Es wird eine schwere Regierungsbildung und wir sind weit weg von dem Szenario, was wir vor einem halben Jahr noch alle hatten, dass wir gesagt haben, es wird schwarz-grün. So, lass mal überlegen, wen wir ins Kabinett reinschreiben, so gefühlt. Das ist vorbei.
Merz. Es gibt ja sehr, sehr viele...
Oh, Entschuldigung, ich dachte, es war eine Frage.
Ich kann Merz nicht auch einfach in seiner Kiste bleiben.
Nein, der Söder hat gesagt, seine Unterstützung...
Wir können doch nicht... Wirklich, ich kann diese Merz-Geschichte nicht alle... Ich kann das nicht mehr
ertragen. Der Söder Markus hat gesagt, Seine Unterstützer standen für das Neue und den Blick nach vorn. Und jetzt hat Laschet gekontert, indem er Merz mit in seinen Schattenkabinett
holt. Wirklich der beste Grund, um wirklich einfach, die müssen raus aus der Regierung. Niemand kann das wollen. Niemand. Wirklich.
Ja, das ist der beste Wahlkämpfer für Rot-Rot-Grün, der Merz.
Der Merz.
Ja. Vielleicht.
Ja, du, naja, ich meine, wir als Vogel People, ja,
der. Nein, niemand kann Merz wollen. Niemand. Der Mann ist Lord Voldemort des Neoliberalismus.
Nein. Jetzt müssen wir aber hier mal eingreifen. Also, wenn du dich zum Beispiel in die Heimat von Steven, ins schöne Sachsen.
Ja, und dann ist es doch besser, genau.
Da ist der Fritze aber hoch im Kurs bei den Leuten.
Und jetzt mal ganz im Ernst. Da ist es doch besser, der macht es und der holt da die Stimmen für die CDU, als das. Wie die Knallchargen von der AfD die Stimmen holen. Außer Höcke fällt mir jetzt auch niemand ein. Zum Glück. Chrupalla kommt aus Sachsen. Ja. Den will man wirklich noch weniger an der machtvollen Position sitzen sehen.
Darauf können wir uns einigen, ja.
Sehr gut. Und das ist wie immer das goldene Schlusswort. Darauf können wir uns, einigen. Vielen Dank an Karline fürs Hiersein. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Empfehlt uns weiter, wenn es Spaß gemacht hat. Und wir alle machen alles dicht und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.